Ich war zwischen zwei Sonntagen in Griechenland. Ich bin gefragt worden, wer bezahlt denn das? Also nicht aus Ihrem Kollektiv. Meine Studienreisen bezahle ich ganz alleine, nicht wahr? Aber sehen Sie, wenn ein Buch in Schwedisch übersetzt wird und so, dann kriegt man Honorare, nicht? Und die haut man auf den Kopf bei der Gelegenheit. Einmal richtig, nicht wahr? Am Sonntagmorgen hatte ich hier gepredigt, am Abend, da landete die Karavelle auf dem Flugplatz Athen, da stand meine jüngste Tochter mit ihrem Mann und meine älteste Tochter, die warten schon große Reise hinter sich und ich habe mich nur 8 Tage bei ihnen eingestiegen. Und ich begrüßte sie in klassischem Griechisch. Chairein Agabetoi. Grüß euch, Geliebte. Und das machte natürlich auf dem Boden von Griechenland in klassischem Griechisch einen tiefen Eindruck, nahm ich auf mich selber. Ja. Sehen Sie, ich habe gerade jetzt durch die Predigten über den Paulus, ist der alte Wunsch, den ich immer hatte, so wieder so lebendig geworden, mal Griechenland zu sehen. Die Städten, wo Paulus sein Wirken angefangen hat. Ich möchte nicht nach Palästina, das lockt mich gar nicht. Ich kenne nicht mehr Jesus nach dem Fleisch, diese Städten interessieren mich nicht. Aber da, wo nun die fleischliche Geschichte anfängt, die irdische, nicht wahr, das interessierte mich. Und wie ich denke, jetzt, wenn ich doch ein paar Wochen früher hingereist wäre, jetzt verstehe ich erst, was es heißt, er soll meinen Namen tragen, der Saulus, vor Könige, Völker und vor Volk Israel, verstehe ich, dass Sie erzählen das. Und nun ergab sich so, wissen Sie, dass meine Kinder mit ihren Wagen mit hatten und da in Griechenland waren und dass ich in diese Reise einsteigen konnte, auf die Weise hat den Schwiegersohn als Chauffeur und so, nicht? Die arrangierten das. Und nun will ich Ihnen bloß 3 schöne Bilder sagen. Liebe Frau, das erste, gestern vor 8 Tagen, da bummelten wir vormittags durch Athen. Also ich finde es hier reichlich kühl, wissen Sie, das ist Temperaturen da drüben, jung, wunderbar, ein Epping Malitze, ich bin 10 Jahre verjüngt, mal richtig gegrillt, wissen Sie, das ist herrlich, nicht wahr? Und das war fantastisch, Athen, eine Stadt mit rund 3 Millionen Einwohnern, eine riesige, fantastische Stadt, und mitten drin einmal so völlig ausgesparte Städten, wo das ganze Altertum ist, so mitten in der Stadt und Brand von Verkehrs und einer größten Tempel der alten Zeit, der Zeus-Tempel. Aber nun waren wir auf den Markt gekommen, auf die Agora, die hat man ausgegraben. Da sieht man bloß noch so Trümmer, nicht? Aber auf unserem Plan haben wir uns das genau angesehen. Hier war pulsierendes Leben, als Paulus nach Athen kam. Nicht? Hier waren wir das Leben. Und da steht auf dem Plan, hier war eine Schule, eine Philosophenschule Stoiker, die hat man ausgegraben da, nicht? Und teilweise wieder aufgebaut. Und dann hatten wir Testament mit und lasen. Es stritten mit Paulus etliche von der Schule Stoiker. Auf einmal sah man das vor sich, über dieses bunte Leben da auf diesem Markt, und da war die Philosophenschule, da saßen so und philosophierten miteinander, nicht? Und 2 mal 2, 4, 2 mal 5 ist, und dann kommt also ein Paulus nicht und sagt, das weiß überhaupt Gott allein, und dann stritten sie mit ihm. Und dann führten sie ihn auf den Areopag, auf den Gerichtsplatz. Das verstand ich noch einmal. Sehen Sie, von dem Markt geht ein steiler Felsenweg hoch auf einen merkwürdigen Felsenriegel. Unheimliches Ding, steil und so da und doch so, sind wachsende Kakteen drin, nicht? Sehr hoch, geht nur ein steiler Weg rauf, und dieser Felsenriegel, nicht was, so ein längeres Ding, war den Rachegöttinnen geweiht, den Erinnien, etwas Unheimliches um diese komische Felswand da mitten in der Stadt. Und dann hat man bei ganz schweren Blutgerichten in Athen dieses Gericht auf einer Plattform auf diesem Felsenriegel versammelt. Da tagt also das schwerste Blutgericht. Wie dann diese so Absätze drauf. Nicht? Ich kann mir so vorstellen, wie dann diese Richter da, nur auf so Felsen sitzen, so warm, da können sie sitzen, ohne dass sie ein Kissen hinlegen müssen, so, nicht? Und ich kann mir vorstellen, wie die Leute den Paulus gepackt haben und gesagt, Mensch, hat doch gar keinen Sinn, hier im Markt zu philosophieren. Komm mal mit oder hören, was du willst, und schlepp mich in diesen Felsenweg hinauf. Und da, wo ab und zu das Gericht tagte, da setzen sie sich hin. Und nun sagen sie, wollen hören, was du uns zu sagen hast. Sie ist da heute eine geriebene Bronzetafel eingelassen, wo auf Griechisch dieser Text aus dem Neuen Testament steht, Apostel 17, Paulus und Areopag. Und hier hält Paulus so die Rede. Ihr Männer, ich bin hindurchgegangen und habe gesehen, wie ihr es gar sehr, heißt in der Bibel, die Götter fürchtet. Man könnte sagen, wie ihr religiös seid. Und da stand ich und sah mir das Bild an, so hat es Paulus gesehen. Da unten neben dem Markt, neben der Agora, ist das Theseion, ein alter Poseidon-Tempel. Einer der schönsten Tempel, fast ganz erhalten. Und wenn er hinunter sieht, dann sieht er neben dem Gewimmel des Markts diesen gewaltigen Tempel mit so gedrungenen Säulen, so dorischen Säulen. Und wenn er sich so dreht, dieser Felsenriegel, der geht über in einen Felsenberg, der abgeplattet ist, und das ist die Akropolis. Das war ein Felsenberg, und die hatten die Griechen eingeebnet, und da waren eine ganze Menge Tempel, die schönsten Tempel, die ich denken könnte. Die Trümmer sind noch überwältigend, sage ich Ihnen. Da ist der kleine Nike-Tempel, und das Erechtheion, und das gewaltige Parthenon, der Tempel der Göttin Athene. Nicht das gegen den blauen Himmel, wenn man da steht an dem Platz, wo Paulus stand und sieht er gegen den blauen Himmel diese Säulen, diesen Tempel, dann geht einem zweierlei auf. Erstens, dass das Heidentum nicht etwa wie im animistischen Afrika bloß hässlich ist, sondern unbeschreiblich schön sein kann. Nicht? Und zweitens, dass eine ungeheuerliche Macht war, diese Tempel da unten und da oben, die beherrschten die Stadt. Vor seinem Blick über die Häuser weg sah diesen Berg, der mitten in Athen sich erhebt, der Lykobetus, und da war auch noch ein Tempel drauf. Nicht? Das Heidentum gab ihn in seiner faszinierenden Gewalt. Und dann schiebt er das weg und sagt, ihr kennt ja Gott gar nicht. Ich verkündige euch den unbekannten Gott. Ich verkündige euch jetzt den wirklichen. Und der fordert von euch Umkehr. Das heißt, kehrt diesen ganzen Tempel in den Rücken. Meine Freunde, das ist ja atemberaubend. Das habe ich mir tausendmal gelesen, aber wenn man da steht und sieht die Reste nur dieser Welt, dann geht er auf, was das bedeutet, dass ein einziger Mann wacht den Gelehrten, die um ihn her sitzen, und zu sagen, hier ist keine Kraft drin und kein Frieden. Und es war so, das Heidentum bewahrte nicht vor den schrecklichsten Lastern. Und es ist Lüge. Gott gebietet alle Menschen an allen Enden umzukehren. Er wird ein Gericht erhalten und bietet euch Glauben an in Jesus. Ich kann verstehen, dass die aufstanden und sagten, was, hast du Auferstehung der Toten gesammelt? Das ist Quatsch. Nicht? Das sind Auslachen. Und nur so ein paar kümmerliche Leute sich an ihn hängen. Lesen Sie mal Apostel 17. Sehen Sie, da geht mir auf, was Glauben heißt, dass er das, der hat überhaupt keine Chance, der Sau Paulus, das ging mir da auf, nicht? Und hat auch den Befehl, meinen Namen tragen vor Völkern, anstelle dass in Athen hin und streicht sämtliche herrlichen Tempel aus und sagt, deren Jesus geoffenbarte Gott gibt Heil und Frieden und Leben. Dann, ist ein wenig, sehen Sie es vor sich. Gegen den blauen Himmel in die Akropolis und da unten ist Theseion. Und dann fuhren wir am einem Tage, da fuhren wir dann los von Athen am Dienstagmorgen, Heufachtagen hier, mit dem Wagen ins Gepäck und die Kinder drinnen strahlen schön, nicht wahr, wie am Piräus ans blaue Mittelmeer nach Korinth. In Peloponnes. Wir haben immer unser Testament zur Hand, nicht? Und wieder gibt es ein neues Städtchen Korinth, das ist so richtig ein Städtchen, so einstöckige Häuser und Palmen, da kriegen so türkischen Kaffee, nicht? Und Esen und Maulesen und so Popen laufen da rum mit Staub und Hitze und wunderschön und romantisch. Aber uns interessiert das Athen des Apostel Paulus. Sie ist ausgegraben worden und Korinth wollte ich sagen, ist ausgegraben. Großer Teil von dem Alten. Nur die Landschaft zuerst. Wissen Sie, da ist dieses Korinth gar nicht weit vom Meer. Und inmitten im Grünen, sonst zu Land so kahl. Und dahinter erhebt sich ein gewaltiger Felsenberg, Acro Corinth. Da hatten wohl schwer die Römer schon und jetzt sind noch Festungen drauf und jetzt sind da riesige Mauern von mittelalterlichen Burgen, die die Kreuzritter gebaut haben. Wir sind darauf und der Blick von da oben auf Korinth und auf das blaue Meer und auf, nach Attika hinüber, das ist das traumhaft, nicht? Das ist traumhaft. Dieses tiefblaue Meer, so ein Blau gibt es einfach gar nicht wieder, nicht? Und der blaue Himmel. Und standen wir da am Fuß von Acro Corinth und überschauten den tiefer liegenden Platz, den man ausgegraben hat, das alte Korinth. Und dann nahmen wir unser Testament raus. Es bewegte mich wieder, dass vom allem Ausgegrabenen richtig imponierend steht noch ein großer Poseidon-Tempel. Nicht 5, 6 Säulen, gewaltig. Man spürt, wie diese Tempel, wie dieses Heidentum in seiner gewaltigen Schönheit die Städte beherrschte. Was es war, dass ein einzelner Mann es wagte, da hineinzugehen und den Namen Jesu Christi zu verkündigen. Was muss der mit dem Macht des Evangeliums gerechnet haben? Wenn alle Prediger des Evangeliums so einen Glauben hätten, die Welt würde wackeln. Ne? Die Welt würde wackeln. Und dann setzten wir uns dahin und zogen das Testament raus und lasen erstmal, was über Korinth da steht. Dass Paulus da einging zu zwei alten Leuten, die waren Zeltweber und weil er dasselbe Beruf gelernt hatte, war er hier als Zeltweber. Da sieht man so Vierecke, die Mauerreste, vielleicht in dem Haus hat er gesessen. Der Mann, der die Welt bewegt hat und hat als Zeltweber gearbeitet. Was muss der Zeit gehabt haben, möchte ich sagen? Zu warten, dass Gott was tut, nicht? Stellen Sie sich mal vor, ein Bischof oder bloß ein Superintendent, ja sogar ich selber, muss ich sagen, wenn ich da plötzlich ein paar Jahre als Zeltweber arbeite, muss ich sagen, nee, Moment mal, dazu ist ja meine Zeit nun ernsthaft zu schade. Sagt Paulus nicht, ne? Hat Zeit, kann warten. Und darüber spricht er nun mit den Leuten auf dem Markt nicht. Wir sahen da rumwandern, zwischen den Philosophenschulen und Tempeln, an dieser ganzen griechischen Welt. Und dann gibt es in diesem Korinth schließlich Krawall. Da gibt es Krawall. Da war auch Römer. Und da gingen die Juden vor den römischen Residenten und sagten dem, dass der Paulus Unruhe stiften hat, der gesagt hat, lieben Leute, das ist eine Sache mit Religion, da kümmere ich mich nicht drum. Wir sind religiös neutral, nicht so schlau sind die heutigen Diktatoren nicht mehr. Aber die damals nicht, wir sind religiös neutral, da kann ich mich nicht drum annehmen. Und wie die Juden dann davon gingen, da haben die römischen Soldaten gesagt, wir haben mit diesen Leuten noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich weiß nicht, ob sie Paulus lieb haben und haben den Vorsteher der Synagoge vermöbelt. So steht es in der Bibel. Warum? Das hat den Leuten so einen Eindruck gemacht, dass sie nacheinander sukzessive zum Glauben kamen, dass der Paulus gewissermaßen so siegreich hindurchging. Und Sie müssen es mal lesen, wie schön. Das ist ja immer ganz neues Kolorit, wenn Sie da stehen. Und ich dachte, sieh mal, in der ganzen Apostelgeschichte steht nicht ein Wörtchen, dass Paulus mal sagt, und dann ging ich den Pfad nach Acro Corinth und da lag das Land vor mir und das blaue Meer und der blaue Himmel und wie schön das alles war. Nicht einmal. Der hat mich fast gepackt, weil er ein Banause, dass er nicht gesehen hat. Ja? Und dann ging es mir auf, lieben Freunde, darum hat dieser Paulus so gewaltig werden gehabt, weil er ein Mann eines Werkes war. Einer Botschaft, einer Sache. Ich will diese Welt für Jesus erobern. Er hat einen Auftrag. Ich will den Namen tragen. Er soll meinen Namen tragen vor Völker und Könige. Das steht da hier in Korinth, nicht? Und das ging mir auch auf. Was war das für ein Stratege, der Paulus? Dass er sich vom Geiste Gottes nach Athen und Korinth führen lässt. Wirklich, hier ist die Drehscheibe der alten Welt gewesen. Hier kreuzen sich Kulturen. Da ging es hinüber nach dem barbarischen Römerreich und da war die alte Kulturwelt. Nicht hier setzt er ein, nicht irgendwo, sondern er ließ sich vom Geist Gottes dahin führen, wo die Völkerströme aufeinander stießen, die Geistbewegung. Na, ich muss noch eine kleine dritte Geschichte erzählen, dann höre ich auf. Wir fuhren durch den Peloponnes. Ich möchte ja stundenlang von Kap Sunion erzählen, der Südspitze von Attika. Das habe ich aber am Sonntag getan. Wissen Sie, wo der rote, die südlichste Spitze, wie der Fels abfällt und das blaue Meer und da oben ein weißer Poseidon-Tempel. Junge, das wussten die Kerle, wo sie ihr Tempel hinbauen. Oh, wäre ich wo am Balkenvorgebirg, die Woge rauscht, so heißt in Ödipus nicht. Aber jetzt möchte ich von Peloponnes noch ein Erlebnis sagen. Der Peloponnes ist eine wilde Gegend und wir erlebten da einen furchtbaren Witz nicht. Wir hatten unsere Hotelrechnungen hier alle bezahlt vorher und die Hotels waren ja ausgemacht, Verkehrsverein, nicht Verkehrsgesellschaft, aber das macht der Verkehrsverein und in Tripolis war endlich, Tripolis in Griechenland war uns ein gutes Hotel zugesagt mit Bad und man freute sich darauf, nicht? Ich sag mal, Tripolis ist doch in Afrika, da gibt es auch in Afrika, aber das ist Tripolis. Und dann kommen wir an, das ist ein günstiges Drecknest, also so ein Griechisch, wissen Sie, alles riecht nach Olivenöl und Staub und Tietze und dann stellt sich raus, der Verkehrsverein hat uns Zimmer bestellt im afrikanischen Tripolis und wir sitzen plötzlich abends mitten im wildesten Peloponnes und wissen nicht wohin, nicht? In Afrika wacht ein Hotelzimmer mit Bad auf mich und ich stehe mitten im Peloponnes. Wunderbar. Immerhin, wir fanden ein Hotel und es war abenteuerlich, kann ich Ihnen schon sagen. Und das war der Anlass, dass wir also nun in die wildeste Gegend da gerieten, nicht wahr? Wagen stehen, diese Dörfer reingingen, wo nie ein Fremdenfuß hinkommt. Und das sind gewaltige Berge, bis zu 3000 Meter Höhe geht das. Und in der Einsamkeit, und da gehen die Straßen so hoch, wundervolle Straßen, in riesigen Kurven. Da habe ich zum ersten Mal das Wort Marquis verstanden. Wissen Sie, früher war das alles bewaldet. In der Türkenherrschaft im Mittelalter wurden die Wälder abgeholzt. Eine Raubwirtschaft. Und nun ist da dieses Land Erosion, wissen Sie, ausgewaschen, nicht? Kahl, unfruchtbar. Und nur so ein halbmannshohes Gebüsch wächst da. Das heißt, so ein Gebüsch, das heißt Marquis. Und das wächst in Jugoslawien, auf dem ganzen Balkan, in Südfrankreich. Und in diesen Gebüschen haben während der Nazizeit die Untergrundbewegung gelebt. Darum nennt man die Marquis, nach dem Gebüsch, in dem sie sich versteckt haben. Die ganzen Berge sind bedeckt. Zu einer großen Straße fuhren wir, ich sah ganz unten, da kamen die Kurven raus. Ich sah, Kinder, stopp, ich steige aus, ich gehe den Berg so runter. Wir treffen uns da unten wieder und so jung fühle ich mich, dass ich mich da runterstürzte. Und das endete damit, dass er so dreimal mich überschlug und mein Knie heute noch wehtut und hier alles blutig war. Aber es war einfach herrlich, nicht? Und nun waren wir auf eine Höhe gekommen. Da war so ein drei Feigenbäume und ein paar Tischchen, ein kleines Gasthaus, eigentlich so ein ländliches. Ein paar Bauern hielten an und da setzten wir uns hin und machten unsere Mittagspause. Der Wirt brachte so ein bisschen seinen Ziegenkäse und ein bisschen Brot. Und meine gute Frau hat uns eine große Proviantgeschichte damit gegeben, den Kindern schon, die waren noch lange nicht leer, mit schönen Sachen. Und so wurde ein festliches Mahl gehalten. Und nun ist bei allem, ja, was wir so mitnehmen, viel Abfallpapier dabei, nicht? Wie viel Abfallpapier, nicht? Weil jedes Käschen, jedes Schokolade ist alles so eingewickelt. In Essen wirft man das einfach auf die Straße, aber da wir nicht in Essen, sondern in kultivierten Hellas waren, taten wir das immer in den Korb zurück. Wissen Sie, so wie man so hat, so diese Leinensäcke, nicht? Und da sagt sich jetzt, aber weiß, kommt man überhaupt nicht mehr draus, nimmt Ding, was noch da ist und was Verpackungspapier ist. Kinder, wenn wir auch ganz auf der Höhe sind, naja, tot einsam, dann wird das mal ausgeleert, ein Papier unter so Marquis vergraben. Nun, nach diesem köstlichen Mal, können Sie sich gar nicht vorstellen, mit Blick in, wissen Sie, so im Freien und die Feigenbäume, mit Blick in die Berge. Und ich stelle mir so vor, wie der Paulus hier gewandert ist, tagelang, allein, oder mit seinen Genossen, aber alles zu Fuß, unvorstellbar. Da, wo unser einer stürzt, nicht? Wie oft mag der so hingekugelt sein? Und dann fuhren wir weiter ganz auf die Höhe, da macht die Straße wieder über den Pass. Und da machten wir halt, Renate, jetzt leer mal all Papier und vergrab das da oben hinter so einem Strauch. Und wir stehen da und sind bezaubert von der Herrlichkeit dieser Berge, immer weiter, immer blauer, immer höher, nicht? Und auf einmal schreit die Renate, ach, unser gutes Mütterchen, da hat sie auf dem Grund der Kiste was entdeckt. Sie leert den Sack aus und da findet sie gedruckte Predigten von mir, für jeden Sonntag eine, damit sie auch einen Gottesdienst haben. Und hier hat sie sogar noch was aufgeschrieben, nicht? Und hier an der schönsten Stelle der Welt finden wir, was wir längst hätten finden müssen, nicht? Finden wir aufgeschrieben das Gedicht Freut euch der schönen Erde. Da standen wir. Denn sie ist wohl wert der Freude. Oh, was hat für Herrlichkeit unser Gott da ausgestreut. Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur. Ist nur eine schön begabte, wunderreiche Kreatur. Freut euch an Mond und Sonne und den Stern allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten über unserem Erdental. Und doch sind sie nur Geschöpfe von des höchsten Gottes Hand, hingesät auf seines Thrones weites glänzendes Gewand. Die Renate steht also etwas erhöht und liest das Ferienlied vor. Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solch ein Schein, o, was muss an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne sein? Es hätte keine Haaren und Augenblick geben können, wo uns dies Gedicht, was unten im Fresskorb lag, in die Hände fiel. Kein Erhaben, hätten wir ja im Hotel finden können, es gar keine, in diesem Augenblick nicht. Mir kamen die Tränen, o, was wird an seinem Herzen erst für Freud und Wonne sein? Da sagt mein Schwiegersohn, da muss man beinahe heulen. Ich sage, ich tue es ja schon. Ich sage, Renate, komm, gib das Gedicht nochmal her, ich muss nochmal durchlesen. Da sagt sie, die Hanna hat schon Angesicht genommen und heult im Auto nochmal durch. Bin ich ehrlich. Aber da, wir sind im Grunde, haben wir über uns selber nachher amüsiert und trotzdem möchte ich sagen, es ist ein Geschenk Gottes, das erleben dürfen in dieser Schönheit, dann, wenn am Schemel seiner Füßen am Thron schon solch erscheint. Oh, was muss an seinem Herzen erst der Glanzenwonne sein? Und sehen Sie, damit muss ich mich jetzt auch nicht noch umschlagen. Dass Paulus von dieser ganzen Welt kein Wort sagt von ihrer Schönheit, sondern nur von ihrer Verlorenheit. Und ich bringe euch die Botschaft von gekreuzigten Heiland. Was muss der wichtig sein? Und wie war dieser Paulus ein Mann einer Botschaft, nach der Reise verstehe ich ihn erst. Oder versuchen zu verstehen.